Herzlich willkommen zum Podcast Sicherheitsfragen, dem ÖDIF Informationssicherheitspodcast für Entscheidungsträger. In diesem Podcast beleuchten wir für Sie Themen der Informationssicherheit aus einer praxisnahen und leicht verständlichen Perspektive. Und heute widmen wir uns dem Thema Cybercrime im Dark Web. Hallo Waldemar, schön, dass wir heute zu diesem Thema gemeinsam sprechen.
Ja, hallo Jean. Und im Vorfeld nochmal kurz Entschuldigung. Ich habe eine leichte Erkältung und ich halte mich mal mit meinem Husten zurück.
Okay, gut. Gute Besserung und ja, dann wissen unsere Hörer auf jeden Fall Bescheid. Cybercrime im Dark Web, das ist etwas, was natürlich für viele Unternehmen eine große Bedeutung hat, womit viele aber auch eigentlich noch gar keinen Kontakt haben. Wie würdest du jemandem das Dark Web erklären? Was ist das aus deiner Sicht?
Ja, das ist tatsächlich spannend. Die meisten verbinden Dark Web eigentlich nur mit Drogen, Menschenhandel, Ransomware, falls immer was damit zu tun hatten, und den illegalen Handel mit Bitcoins und sonstigem. Völliger Quatsch. Also ja, vieles davon findet tatsächlich leider im Dark Web statt. Das ist aber an sich eher ein Missbrauch von einer tatsächlich sehr guten Idee.
Stimmt, sehe ich auch so, weil er eigentlich das Dark Web die Möglichkeit bietet, sehr geschützt miteinander zu kommunizieren. Und ich glaube für uns, wenn wir jetzt hier in Deutschland oder in Mitteleuropa leben, ist das gar nicht so unbedingt vorstellbar, warum das so wichtig ist. Aber wenn man sich jetzt einfach mal denkt an Menschen, die in Ländern leben, wo es vielleicht politische Unruhen gibt, oder ganz besonders auch Journalisten, die im angelsächsischen Raum ihre Quellen viel mehr noch schützen müssen, als es vielleicht bei uns der Fall ist, dann ist das natürlich eine Möglichkeit, zur Meinungsfreiheit beizutragen, weil man eben anonym miteinander kommunizieren könnte, also die Grundidee dahinter.
Richtig, und ja, gerade in Europa sind wir ja alle auch sehr, datenschutzbewusst. Ja. Manchmal ist der Umgang mit Daten trotzdem ein bisschen lapidar, ne? Die eine oder andere App immer drauf auf mein Handy, mal gucken, was passiert. Mhm. Nein, aber es ist halt, wenn es um Datenschutz geht, wenn man einen Schutzraum hat, der tatsächlich so gut geschützt ist wie das Dark Web, dann ist natürlich auch, sind die Kriminellen nicht weit weg, weil die wollen logischerweise auch nicht erkannt werden bei ihren Machenschaften. Wie es so ist, nimmt es halt irgendwann überhand, auch mit den Medien. Da wird ja mehr darüber berichtet, was da Illegales passiert, als das, was da Legales passiert. Und ja, so kriegst du halt leider ein Schmuddel-Image.
Genau, das Schmuddel-Image des Dark Web, ja, durch die Berichterstattung. Deswegen freue ich mich, wenn wir heute eben da ein bisschen drüber sprechen und das noch ein bisschen klarer machen und auch betonen, dass es eigentlich wirklich eine gute Intention hatte, aber natürlich Licht und Schatten von Kriminellen dann eben auch missbraucht wird.
Vielleicht genau. Und jetzt schlagen wir wieder in die Kerbe der Kriminellen, ja, und arbeiten weiter an dem Schmuddel-Image, weil eigentlich ist ja wirklich darum, wofür es missbraucht.
Naja, es ist eine Perspektive. Wir beleuchten heute das Thema Cybercrime sozusagen. Also was ist passiert in der dunklen Ecke? Damit schützen wir auch unsere Hörer, dass sie sich nicht mit dem Thema selbst so auseinandersetzen müssen, sondern wir ihnen davon berichten, was wir da so erlebt haben oder gesehen haben. Bevor wir da aber tiefer vielleicht einsteigen, nochmal kurz die Unterscheidung. Was gibt es noch für Webarten? Ich habe mal gelernt, es gibt das Clear Web, das ist praktisch das öffentlich zugänglich erreichbare Web. Das, was man erreicht, wenn man www.webseite.de eintippt.
Also das, was meine Mutter als ihr Internet bezeichnet.
Genau. Das ist das Clear Web. Und dann gibt es eben das Dark Web, das ist dieses Verschlüsselte, da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Und dann gibt es noch das Deep Web, das sind praktisch all die Webseiten, die nicht direkt öffentlich erreichbar sind, aber auf derselben Technologie basieren. Also dieselbe Technologie dahinter wie das Internet, aber nicht öffentlich erreichbar, wie zum Beispiel ein Firmenintranet. Würdest du da mitgehen mit der Definition?
Absolut, klar. Das Clear Web ist ja das, was die meisten Anwender tatsächlich kennen. Wie gesagt, der immer wiederkehrende Anruf meiner Mutter mit: Ich habe mein Internet bei dir kaputt gemacht. Ich frage mich ernsthaft, warum ich noch nicht reich bin mit einem eigenen Internet. Also dennoch, das ist das Bekannteste. Das Dark Web, wie gesagt, kennt man aus den Medien relativ viel. Die meisten werden das noch nie in ihrem Leben betreten haben oder hatten noch nie das Bedürfnis. Also ich meinerseits ehrlich gesagt auch nur in Angriffsfällen. Mhm. Darüber hinaus treibe ich mich da genauso wenig rum, weil ich einfach nicht wüsste, welche Seiten ich aufrufen sollte, die auch sinnvoll sind.
Das ist aber ein schönes Beispiel. Vielleicht gehen wir dann gleich mal drauf ein. Wie kommt man überhaupt da rein? Und warum sagst du, dass du nicht weißt, welche Webseiten du aufrufen solltest? Also was ist da die Besonderheit?
Naja, zum einen, man braucht dafür nicht einfach so einen Firefox Edge Browser oder wie auch immer sie alle schimpfen. Man braucht dafür tatsächlich einen speziellen Browser, der nennt sich Tor Browser, ist auch einfach zu kriegen, ist kostenfrei verfügbar, ist gar kein Problem. Den installiert man sich einmal drauf, verbindet sich mit dem Onion-Netzwerk. Warum heißt es Onion? Also auf Englisch Zwiebel. Es verbindet sich mit einem Netzwerk, was so vielschichtig ist, dass es einfach ultimativ schwer ist, jemanden da drin zurückzuverfolgen, bis nahezu unmöglich, je nachdem, welche viele Verbindungen man hat. So, dann ist natürlich jede Webseite, die da drin sich befindet, es gibt kein Google. Man kann nicht einfach irgendwie ein Wort reinwerfen und sagen, ey, super, habe ich gefunden. So frei nach dem Motto, heute will ich mal Drogen. So funktioniert es nicht. Man muss schon wissen, wo man hingeht.
Genau, man muss
Da
die
man auch
genaue
schon,
Adresse kennen. Ja.
genau, man muss die genaue Adresse kennen. Und die enden auch natürlich nicht mit .de, .com, was auch immer, sondern die haben halt eine spezielle Endung, in diesem Fall halt .onion. Und ja, wenn man nicht weiß, welche Hausnummer man anwählen möchte, dann wird's nichts mit dem Besuch.
Richtig, richtig, genau. Und noch dazu finde ich, ist aber noch die Komplexität erhöht, dass diese Namen auch nicht sprechend sind in der Regel, sondern dass dieser Domainname, also nicht firma.onion oder so, sondern das ist ein kryptischer Hash aus Buchstaben und Zahlen. Die meisten, die eben versuchen, sich eine Webseite zu erstellen, die über dieses Onion-Netzwerk erreichbar ist, wiederholen so oft die Erzeugung des Namens, bis da irgendwas Sinnvolles bei rauskommt. Aber man kann sich einfach auch nicht so einfach merken. Also selbst wenn man mal eine Webseite gefunden hat, die gut ist oder die einen interessiert, wo Themen diskutiert werden, die einen interessieren, weil man da vielleicht ein Bedürfnis für hat, dann ist das ganz schön schwer, sich das zu merken. Dann muss man sich wirklich das kopieren. Man erinnert sich da nicht so dran. Nichtsdestotrotz, es gibt ein paar Onion-Websites, die sich rauskristallisiert haben, die immer wieder angesteuert werden von vielen Menschen, und das sind auch diese illegalen Handelsplätze. Kennst du welche? Sind dir schon mal welche begegnet?
Ich nicht.
Es gab mal vor ein paar Jahren einer der bekanntesten Marktplätze war Silk Road, und der Ersteller wurde dann vom FBI tatsächlich gefunden, also der Admin, der hinter diesem ganzen Marktplatz stand, wurde auch verhaftet und wurde auch, wenn ich es weiß, für sehr, sehr, sehr lange, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie lange, aber zweistellig zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Auf diesen Marktplätzen, die sind eigentlich der Grund, warum, oder dessen der Sammelpunkt für Cyberkriminelle im Dark Web.
Hey, ich bin immer wieder erstaunt, wie tatsächlich so ein Fahndungserfolg endlich funktioniert. Selbst wenn ich wüsste, wie sie da zu den Ergebnissen kommen, würde ich sowieso nicht in den Podcast rein erzählen.
Ja.
Ich schreibe ja auch nicht jeder Phishing-E-Mail zurück, was da dran falsch gewesen ist, wieso sie mich nicht gekriegt haben.
Lustig.
Aber es ist halt, also ich finde es immer wieder gut, wenn sowas tatsächlich hochkommt und die Serverlandschaften aufgelöst werden, weil es macht die Welt einfach mal ein kleines Stückchen sicherer. Und deswegen, ja, habe ich da größten Respekt vor den Leuten, die tatsächlich Tag ein, Tag aus dabei arbeiten.
Absolut. Vielleicht kommen wir da noch mal ein bisschen später noch im Detail drauf. Aber wir können eigentlich auch schon gleich drüber sprechen. Dann nämlich der Punkt, vielleicht erklären wir noch mal genauer, du hast es so schön erzählt mit den Zwiebelschichten. Wenn man jetzt so eine Onion-Webseite aufruft, was dann eigentlich ja passiert ist, dass man zu einem Eingangspunkt kommt, zu so einem Node, der nimmt diese Anfrage, verschlüsselt die wiederum und leitet die weiter an einen anderen Node. Und der macht wiederum dasselbe. Und so ist es eben nicht zurückverfolgbar. Und das macht es natürlich Strafverfolgungsbehörden unglaublich schwer, rauszukriegen, wer greift auf diese illegalen Marktplätze zu. Also die maskieren sich natürlich auch hinter Pseudonymen, die Cyberkriminellen. und die dann zu finden. Und tatsächlich funktioniert das meistens über Meta-Analysen, also dass man versucht herauszufinden, wer kommt wo auf welchem Weg rein. Also die Meta-Informationen zu welchem Zeitpunkt und das mit anderen Informationen abzugleichen. Und die Strafverfolgungsbehörden haben auch angefangen, eigene Tor-Nodes zu erstellen, um eben dort hinterherzukommen, was den Cyberkriminellen natürlich auch nicht gefällt.
Und das ist ein sehr guter Punkt. Denn wenn man über diese Nodes spricht, könnte man natürlich schnell auf den Trugschluss kommen, dass man die einfach nur abschalten darauf und dann ist es wieder schön.
Guter Punkt.
Jeder Anwender kann so eine Node erstellen.
Genau.
Sprich, es
DZ.
sind Millionen oder Abermillionen von Nutzern da drin. Und man müsste jeden einzelnen davon kennen und davon abhalten, dieses Netzwerk überhaupt zu benutzen, damit es abgeschaltet werden kann. Was logischerweise, na, einmal um den Ball herum, das ist einfach nicht ganz so einfach.
Nee, nee. Ich finde es ja eh bewundernswert, wenn man sich jetzt mal die Takedowns der letzten Monate, ja, gerade Monate eigentlich anschaut, dass die Strafverfolgungsbehörden international eigentlich immer besser zusammenarbeiten, dass es immer häufiger kommt. Wenn solche Marktplätze oder solche Webseiten beschlagnahmt werden, wenn die Server beschlagnahmt werden, dann machen die meistens mittlerweile so eine eigene Webseite, wo dann die ganzen Logos drauf sind von den Strafverfolgungsbehörden, die mitgewirkt haben. Und auch in Deutschland, das BKA ist da erstaunlich oft beteiligt.
Oh ja.
Jetzt ist aber natürlich die Frage, warum verfolgt man nicht einfach das Geld? Also wenn ich bei einem Online-Marktplatz, bei einem Clearweb irgendwas kaufe, selbst wenn ich das anonym versuche zu kaufen oder unter einem falschen Namen, könnte man ja relativ einfach das Geld online nachverfolgen.
Sofern das Geld auch online fließt.
Ein guter Punkt, ja.
Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man Geld hin und her transferieren kann. Es passiert ja nicht ausschließlich in Bitcoin, das ist ja auch eher so ein Gerücht. Klar, durchaus, aber da kommen wir gleich zu. Wenn solche Dinge hin und her verkauft werden, kann auch Bargeld den Besitzer wechseln, es können Goldbarren den Besitzer wechseln und es können im Gegenzug Waren den Besitzer wechseln. Die laufen natürlich nicht gerade mal so, ne, von einer guten alten Sparkasse zur Commerzbank und dann kann man mal gucken, wer das gewesen ist. Sondern da gibt es dann halt andere Mittel und Wege, wie das Ganze transferiert wird. Aber, ne, und da kommen wir jetzt halt dazu, die berühmten guten alten Bitcoins, die dank einem neuen Präsidenten in Amerika offensichtlich schon wieder im Wert gestiegen sind.
Ich hoffe, dass sie weiter steigen. Na, ja, also Kryptowährungen, genau, ist der Punkt. Wir hören natürlich am häufigsten von Bitcoin, ist die bekannteste Kryptowährung. Tatsächlich gibt es noch eine ganze Menge anderer Kryptowährungen und manche, die sogar noch mehr auf das Thema Anonymität abzielen. Also bei Bitcoin kann man relativ gut nachvollziehen, welche echte Person steht da dahinter. Es gibt andere Währungen, wie zum Beispiel Monero, das per se so aufgebaut ist, also die ganze Logik dieser Kryptowährung ist so aufgebaut, dass sie noch viel stärker auf Anonymität abzielen.
Und dann gibt es ja noch vollautomatisierte Exchanges. Da habe ich jetzt tatsächlich vor kurzem das kennengelernt. Relativ spannend, die Entwickler dieser Exchanges wurden jetzt vor kurzem in Amerika dafür verklagt, dass sie das Unternehmen betreiben. Auf der anderen Seite lässt sich das Unternehmen nicht einmal mehr offline nehmen. Das ist völlig unmöglich. Es gibt keine Person, die dahinter steht und es gibt niemanden, der es offline nehmen kann. Die Gebühren kassieren sie trotzdem darüber. Und es funktioniert folgendermaßen: Man gibt die Adresse ein, schickt quasi an dieses Wallet seine Bitcoins, die rattern da so ein bisschen irgendwo durch die Gegend, machen ihre kleine Magie und dann kommt ein bestimmter Betrag abzüglich der Gebühr zurück und das ist ein völlig neuer Bitcoin, den man vorher so definitiv nicht gehabt hätte und es lässt sich nicht zurückverfolgen, mit wem dieser Tausch stattgefunden hat oder wie dieser Tausch stattgefunden hat. Sprich, das gute Stück ist mal wieder Unternehmen.
Genau, also klassische Geldwäsche, wenn man so will. Natürlich allen Regierungen ein großer Dorn im Auge, diese Tumbler oder Mixer nennt man die in der Kryptobereich. Fun Fact an der Seite, in den USA gab es eben eine Software, eine Open Source Software für so einen Tumbler, den du gerade beschrieben hast. Der wurde unter Sanktionen gestellt, also der wurde behandelt wie andere Software, die man eben nicht ausführen darf, die man nicht irgendwo installieren darf. Es gibt aber wurde aufgehobenes Urteil, also kann man tatsächlich trotzdem nach wie vor herunterladen, ohne sich strafbar zu machen. Interessanter Punkt, ja. Und diese Geldwäsche führt natürlich dazu, diese erhöhte Anonymität, dass es viel einfacher ist, auch heute sich an diesen kriminellen Aktivitäten zu beteiligen. Das sehen wir leider immer mehr, dass dass bestimmte kriminelle Handlungen mittlerweile als Service angeboten werden im Dark Web. Und das liegt auch mit daran.
Oh, aber wie war eigentlich dein erster Kontakt mit dem Dark Web? Wie bist du da überhaupt in Kontakt gekommen?
Tatsächlich grundsätzlich erstmal Neugierde. Also ich habe mich natürlich erstmal mit dem Thema beschäftigt, aus Neugierde, aber der erste echte Einsatz war dann tatsächlich im Rahmen einer Incident Response, also bei einem Ransomware-Vorfall, wo ich mich mit dem Thema auseinandersetzen musste. Weil natürlich in der Ransom Note, also das, was die Angreifer unverschlüsselt hinterlassen auf den Rechnern, um zu sagen, dass alles verschlüsselt wurde, eine solche Tor- oder Onion-Netzwerkadresse hinterlegt ist, auf der man dann weitere Informationen bekommt und mit den Angreifern in Kontakt treten kann. Wie war es bei dir?
Tatsächlich genauso. Ich hatte diese wunderschöne Adresse dann vor mir. Und naja, irgendwie, ja, man möchte ja doch schon wissen, ob man sich gegebenenfalls wieder entschlüsseln kann oder nicht kann. Man vermutet, das wird nicht billig. Aber mit Vermutungen alleine kommt man ja auch nicht vorwärts. Und bevor man die Entscheidung trifft, was man jetzt wirklich als nächsten Schritt macht, war es in diesem Fall tatsächlich auch sinnvoll, mal nachzuschauen, was wollen die eigentlich von uns? Und wer mit so einer Ransomware noch nichts zu tun hatte bisher, der wird dabei auch eine kleine Überraschung erleben. Denn sobald man diese Adresse aufruft, ist man tatsächlich auf seiner eindeutig personalisierten Seite. Die gehört einem ganz allein. Na, da wird kein anderer sich drauf rumtreiben, außer dem Gegenspieler. Und man kommt in den Chat, wo man mit einer echten Person chatten kann. Kleiner Zusatz, sobald die Seite aufgerufen wird,
Genau, wichtiger
läuft
Hinweis, wichtig.
eine Uhr los.
Genau.
So, und möchtest du die Uhr einmal klären?
Ich glaube, es ist relativ selbsterklärend, ne? Also die Angreifer wissen dann natürlich, dass man in den Kommunikation tritt, in die Verhandlung tritt und erhöhen immer weiter den Druck und sagen, okay, wenn die Uhr abgelaufen ist, dann steigt die Forderung an der Stelle.
Genau, und jedes Mal, wenn Sie entweder die Uhr zurücksetzen oder wenn die Uhr tatsächlich einen bestimmten Zeitwert erreicht hat, steigt der Betrag. Also es ist auch das, was man da angezeigt bekommt als Zahl, tatsächlich nicht in Stein gemeißelt. Sie sind auch oftmals verhandlungsbereit.
Ja.
Denn was Ihr größeres Interesse ist natürlich, Sie wollen nicht unbedingt, dass das Unternehmen dabei pleite geht. Das ist Ihnen völlig egal.
Ja.
Wichtig ist dir nur, sie wollen das Geld bekommen und sie
So schnell
werden
wie
auch
möglich.
versuchen, Maßnahmen zu treffen, dass sie das Geld erneut bekommen. Und dann vielleicht nochmal.
Ja, tatsächlich. Zweitangriffe, das ist ein beliebtes Missverständnis, dass wenn man einmal getroffen wurde, dann ist man ja erstmal aus der Schusslinie. Nein, im Gegenteil. Wie du gerade sagst, sie werden versuchen, das natürlich wiederzumachen. Deswegen muss man sich auch, finde ich, sehr gut überlegen, ob man überhaupt bereit ist zu zahlen an der Stelle. Aber ich finde besonders den Hinweis, ich habe das persönlich erlebt, wenn man in der IT arbeitet, diese Ransom Notes, die tauchen ja nicht nur auf einem Rechner auf, sondern die tauchen auf vielen Rechnern auf. Und wenn man jetzt vielleicht IT-Admins hat, die dann diese Ransom Notes sehen und sagen, ja, schau ich mal, was da ist, dann läuft
Geht
diese
die
Uhr sehr
Uhr
schnell
auch
los.
los?
Genau. Und da sich vorzubereiten und zu sagen, hey, wenn es zum Worst Case kommt, bitte niemand geht auf diese Webseite, bevor
Genau.
das nicht abgestimmt ist, das Vorgehen.
Richtig. Ansonsten ist man vielleicht ungefähr dabei, eine Woche sich darum Gedanken zu machen und ob das jetzt rechtlich so einigermaßen überhaupt hinzubekommen wäre, wie ist die Haftung dahinter und so weiter und so weiter. Ja, und dann läuft die Uhr aber schon seit einer Woche, weil den Administrator einfach mal sich angucken wollte, wie das Dark Web aussieht.
Genau, was verlangen Sie denn? Mal gucken.
Genau.
Ja, bitte nicht. Genau, wichtiger Punkt, ja, finde ich gut, dass wir
Ja.
das betonen. Tatsächlich, diese Website, weil du gesagt hast, das ist deine eigene, da kommt keiner drauf, stimmt. Es sei denn, man ist nicht bereit zu bezahlen.
Dann kommt immer noch keiner auf diese Website.
Stimmt.
Dann
Ja.
ist es immer noch der Chat. Nein,
Okay.
wenn man nicht bereit ist zu bezahlen, dann kommen logischerweise auch Drohungen. Also die Drohungen kommen dabei, treffen aber nicht nur per Chat ein, sie treffen auch per E-Mail teilweise ein. Ne, weil wenn der Kanal noch offen ist und die Angreifer wissen ja, welche Kanäle sie nicht gekriegt haben, dann verschicken sie auch gerne mal E-Mails oder, ne, es gibt auch alle möglichen Wege, um das tatsächlich irgendwie klar zu machen. Aber ich glaube, jedem ist heutzutage bewusst, dass wenn man nicht bezahlt, die Drohung, dass die Daten, die sie erbeutet haben, im Dark Web einfach verkauft oder veröffentlicht werden.
Und ich finde es aber, das sollten wir vielleicht nochmal explizit herausstellen, dass die Angreifer ja nicht nur kommen, verschlüsseln und dann sagen, ja, jetzt lass uns drüber verhandeln. Nee, in der Regel mittlerweile, die eben sehr große Datenmengen abziehen auf irgendwelche Server irgendwo, die also auch nicht nachvollziehbar sind. Und sie konzentrieren sich auch darauf, Daten zu finden, die natürlich eine besondere Brisanz haben. Also personenbezogene Daten, schützenswerte Daten, Finanzdaten, die Dinge, die man auf keinen Fall im Internet sehen möchte, auch weil natürlich die DSGVO Bußgelder in Aussicht stellt, falls bestimmte personenbezogene Daten ja, öffentlich werden und man dagegen
Ja.
nichts
Also der
verbrauchen hat.
Ransomware-Angriff, mit dem ich damals zu tun hatte, da gab es die Top 5 Suchbegriffe, die ich mir auf jeden Fall gemerkt habe. Das
Okay.
war einmal Payroll, Personal Information, Financial Information, Pricing per
Ja.
Customer.
Ausgeliebt.
Und als letztes haben sie noch Sozialversicherungsnummer versucht zu
Ja.
finden.
Sozialversicherungsnummer, da merkt man das immer, das kommt immer ein bisschen aus dem amerikanischen Raum, da hat die Sozialversicherungsnummer ja nochmal eine ganz andere Bedeutung als bei uns, gerade für das Thema Identitätsdiebstahl. Vielleicht gehen wir darauf nochmal ganz kurz ein, fällt mir gerade ein, dass wir bei den Marktplätzen gar nicht besprochen haben. Was passiert denn auf diesen Marktplätzen sozusagen? Also was kann man da kaufen? Wir haben einen Punkt angesprochen, jetzt Ransomware as a Service. Aber das ist nicht das Einzige.
Gibt alles mittlerweile im Dark Web as a Service. Es fängt dann beim Social Engineering, was ja die beliebteste Methode für die meisten Angreifer ist, weil jemanden irgendwie reinzulegen und sich von ihm Informationen, Zugänge zu besorgen, ist halt heutzutage schon einfacher als eine Maschine auszutricksen. Beides funktioniert, aber der Mensch ist immer, ja, gilt immer noch als der einfachere Weg. Deswegen, das kann man als Service einkaufen. Man kann sich Viren programmieren lassen. Man kann sich sogar Viren programmieren lassen, die keine Maschine dieser Welt jemals erkennen kann oder erkennen wird. Also diese gibt es auch. Es ist leider tatsächlich so, dass ob man jetzt einen frei verfügbaren Virenscanner benutzt oder einen Bezahlvirenscanner benutzt, ist definitiv ein Unterschied. Aber beide haben die Lücke, dass sie gewisse Viren gar nicht erkennen können, weil sie einfach ihre Struktur immer wieder verändern.
Genau, polymorphe Viren, richtig, oder so dediziert geschrieben sind, so speziell, dass es da einfach noch gar keine Erkenntnisse dazu gibt an der Stelle bei den Herstellern, dass sie nicht
Ja,
erkennen
da habe
können.
ich tatsächlich vor kurzem das gehört im Zuge der KI-Entwicklung. Da hat
Genau.
ein Entwickler, der, naja, als KI-Experte gilt und nicht genannt werden wollte, einen Virus entwickelt. Also mit der KI gemeinsam quasi.
Ja.
Spannendes Ding, denn
Absolut.
der Virus hat sich von Code zu Sprache zu Code immer wieder so übersetzt, dass er gar nicht detektierbar wäre, weil die KI erstellt jedes Mal einen neuen Code, der ist nicht mehr vergleichbar mit dem alten. Jetzt will ich natürlich nicht irgendwie versuchen, den Leuten Tricks zu verraten, was sie jetzt als nächstes bitte versuchen sollen, bei ChatGPT zu programmieren. Aber ich fand es halt tatsächlich spannend, dass sowas möglich ist.
Absolut. KI wird an der Stelle auch unsere Bedrohungsszenarien völlig verändern. Da müssen wir uns aber auch ganz neue Dinge einstellen. Sollten wir unbedingt mal eine eigene Folge, glaube ich, drüber machen. Falls Sie das interessiert als Zuhörer, geben Sie uns gerne ein Zeichen. Dann werden wir da auf jeden Fall mal ein bisschen tiefer eintauchen an der Stelle. Du hast es gerade schon gesagt. Zugänge. Also Social Engineering ist eine Dienstleistung. Man kann aber auch ganze Datenbanken mit Zugängen kaufen, mit Passwortkombinationen, also Benutzername, Passwort, die einfach in der Zeile.
Benutzername, Passwort, Kreditkartennummer, alles, was man benötigt, um tatsächlich richtig schön auf Shoppingtour zu gehen.
Auf Shoppingtour, genau. Oder auch auf ein Unternehmen angreifen zu können, um Ransomware dann sozusagen zu platzieren. Also die Angreifer haben mittlerweile eine Arbeitsteilung entwickelt. Das ist wirklich völlig perfide, wenn man sich das vor Augen hält. Angreifer, die sich darauf spezialisiert haben, eben zum Beispiel durch Social Engineering Identitätsdaten zu generieren, die verkaufen die dann auf diesen Marktplätzen weiter. Andere führen dann den Initialangriff aus und dann gibt es wieder andere, die tatsächlich dann diese Kommunikation und die Erpressung dann übernehmen. Und sogar noch welche, die dann die Abwicklung am Ende machen und diese Geldwäsche, die wir am Anfang besprochen haben. Hochgradig arbeitsteilig.
Wenn man im Grunde genommen, ja, ich sag mal, als so eine Art Investor auftreten möchte, dann bezahlt man sie einfach alle und profitiert am Ende vom Service.
Bitte, Waldemar, du musst dazu sagen, wenn du sarkastisch im Podcast bist, aber das ist ja keiner. Also bitte auf keinen Fall natürlich, ja. Ja, sehr schön. Jetzt ist natürlich die Frage, hier in unserem Podcast richten wir uns ja an Entscheider, an Unternehmer in Deutschland. Wie kann man sich davor schützen? Was muss ich als Entscheider wissen, darüber hinaus, über das, was wir jetzt erzählt haben, wie es grundsätzlich funktioniert, was da passiert? Was muss ich tun oder was kann ich überhaupt tun, um mit dieser Gefahr umzugehen, um mit diesem Thema umzugehen?
Also ganz klare Empfehlung wäre natürlich, dass man erst einmal schon mal Regeln schafft für das Thema Incident Response. Was passiert, wenn was passiert?
Sehr
Und
gut.
diese Regeln sind auch von jedem einzuhalten. Sprich, die Administratoren müssen wissen, sie klicken bitte keine komischen Links an. Alle Anwender bitte auch, weil wenn jemand anders über diese Datei stolpert, geht das Gleiche.
Natürlich.
Ne? Anwender sind auch manchmal versiert genug, um so einen Onion-Browser zu benutzen. Dann auch ganz klar Behörden informieren. Das ist eine Vorschrift und auch gar nicht so schlecht, denn in dem Fall, in den ich bearbeitet habe, habe ich mit dem
LK, BK,
beiden
beiden,
zusammengearbeitet.
ja,
Als
okay.
erstes mit dem LKA zusammengearbeitet. Die waren bei der gesamten Thematik so weit beteiligt, dass ich sie logischerweise über die nächsten Schritte informiert habe, was wir jetzt bereits getan haben und Co. Sie wären auch bereit gewesen, mit uns gemeinsam in diese Verhandlung reinzugehen, was glücklicherweise nicht nötig gewesen ist. Also ne, kurz vorweg, wir haben auch nicht bezahlt.
Ja.
Aber wir hatten dann über das LKA den Kontakt zum BKA bekommen, welche wiederum ein Unternehmen kannten, was die Entschlüsselung für diese Ransomware wiederherstellen konnte. Also quasi, sie konnten die verschlüsselten Daten wieder entschlüsseln,
Wow.
weil wir das Glück im Unglück hatten,
Ja.
die Software hatte einen Bug.
Ja,
Ja,
großes Glück gehabt.
also auch Hacker schreiben keine perfekten Programme. Und dieser Bug ließ sich sehr gut ausnutzen, sprich, wir sind mit einem blauen Auge damals davongekommen. Also ich sage wir, weil ich ja an dem ganzen Thema beteiligt war.
Ja.
Also zumindest bei der Behebung. Und das war dann definitiv ein sehr, sehr guter Kontakt. Deswegen bei den Behörden, auch über die Pflichten hinaus, ist es immer schlau, tatsächlich sich mit denen zu verbinden und zu schauen, welche Möglichkeiten stehen zur Verfügung. Sie können nicht immer helfen, muss man einfach mal sagen, weil begrenzte Mitarbeiter auf eine relativ hohe Zahl von Unternehmen, die gerne angegriffen werden. Das klappt halt nicht. Aber es kann durchaus auch funktionieren. Und das war der Fall, den ich halt hatte.
Finde ich einen ganz tollen Punkt, weil ist natürlich auch nicht öffentlich bekannt, dass natürlich das BKA auch vielleicht ganz andere Methoden hat und auch dieses Wissen eben mittlerweile. Dann sitzen wirklich Experten mittlerweile. Du hattest gesagt, ihr habt damals nicht bezahlt. Wie würdest du jetzt einem Geschäftsführer, der auf dich zukommt, mit dem du dich darüber unterhältst, welche Aspekte würdest du sagen, sprechen dafür zu bezahlen und welche Aspekte sprechen dagegen?
Die Entscheidung, die wir damals ja mehr oder weniger auf dem Tisch hatten, war: Geht das Unternehmen durch das Nichtbezahlen des der Erpressungssumme bankrott oder nicht. Sprechen wir
Also
hier
das ist
gerade
wohl
über Insolvenz?
ja.
Sprechen wir hier gerade über einen Betrag, den wir eigentlich gar nicht auf dem Konto haben? Sprechen wir hier über einen Betrag, der vielleicht bezahlbar ist und ohne diesen Betrag würde hier sowieso zu viel Schaden entstehen, als dass man das tatsächlich beheben könnte. Und da haben wir uns auch ein paar Tage Zeit genommen und haben abgewogen, welche Services können wir wie schnell wieder zurückkriegen, was ist wie hoch ist der Schadensumfang und so weiter und so weiter. Dass innerhalb der ersten Woche wussten wir, dass wir diesen Betrag nicht zwingend zahlen müssen, haben aber dennoch nachgeguckt, worüber wir reden, weil wir ja auch wussten, was die Behebung ungefähr kosten würde. Haben dann innerhalb der nächsten Woche die meisten essentiellen Services bereits so weit wiederherstellen können, dass das Thema vielleicht bezahlen gar nicht mehr so auf dem Tisch lag, aber trotzdem schon parallel mit Anwälten geprüft, wie das eigentlich rechtlich aussieht, ne, was passiert, wer haftet dafür und so weiter und so weiter. Ja, und in der dritten Woche haben wir dann halt den Kontakt zum BKA bekommen und waren dann halt in der Lage, die Daten tatsächlich zu entschlüsseln, so dass wir, dass die, der Schaden, der sich auf das Unternehmen auswirkte, ungefähr einen Datenverlust von 3 Wochen, hauptsächlich in der ERP-Software beziehungsweise in der Buchhaltung gewesen ist. Die Daten waren aber alle noch irgendwo vorhanden, das heißt, die wurden dann halt nachgetippt. Das hat uns nochmal ungefähr eine weitere Woche gekostet. Betraf zum Glück nur einen Standort, bei dem tatsächlich dieser Schaden entstanden ist. Und ja, innerhalb von 3 Monaten waren wir wieder zurück zum Normalbetrieb.
Hattet ihr wirklich großes, großes Glück, muss man ganz klar sagen, an der Stelle auch. Aber was ich da vor allen Dingen auch raushöre, am Ende des Tages ist es eine wirtschaftliche Entscheidung oft. Also wo bezahle ich weniger de facto? In der Hoffnung aber immer, und das finde ich einen wichtigen Gedanken, den man sich im Vorfeld machen sollte. Man vertraut dem Angreifer natürlich auch, selbst wenn man die Summe bereit ist zu bezahlen, dass die einem dann tatsächlich auch die Entschlüsselungssoftware geben, dass diese Entschlüsselungssoftware tatsächlich funktionsfähig ist, also dass sie auch das tut, wofür man bezahlt hat. Und dass sie die Daten nicht doch eventuell dann noch verkaufen, obwohl sie sagen, sie tun es nicht. Und in meiner Wahrnehmung vor allen Dingen auch noch ein moralischer Aspekt. Man malt sich ein Kreuz auf den Rücken. Wer einmal bezahlt hat, wir hatten über die Marktplätze gesprochen, dort wird sich aktiv ausgetauscht. Welche Unternehmen sind eher bereit zu bezahlen? Welche sind eher nicht bereit zu bezahlen oder härtere Verhandler? Und Kriminelle sind Opportunisten. Wenn sie wissen, jemand ist eher bereit zu bezahlen, werden sie natürlich auch versuchen, ihn eher anzugreifen. Gibt es darüber hinaus noch etwas, was du sagen würdest? Das muss man sich als Geschäftsführer, als Entscheider vielleicht im Vorfeld schon mal Gedanken machen, muss man sich vielleicht schon mal im Blick haben, wenn es ums Thema Dark Web geht. Würdest du zum Beispiel zulassen in eurer Firewall, dass man aus dem Firmennetzwerk auf das Tor-Netzwerk zugreifen kann?
Ich sehe ehrlich gesagt gar nicht die Notwendigkeit, das zu tun. Ich wüsste nicht warum. Es gibt ausreichend Anbieter mit Dark Web Scannern, die in der Lage sind, für mein Unternehmen die Dienstleistung zu erbringen, das Darknet auf Daten, die in Bezug mit meinem Unternehmen stehen, zu scannen. Ich habe auch in der Vergangenheit den einen oder anderen Tests mit diesen Tools gemacht und die sind gut genug, um einen auch zu sagen, von welchem Mitarbeiter welches Passwort ist tatsächlich bekannt und in welchem System kann dieses Passwort problemlos angewendet werden, so dass man da reinkommt. Ne? Oder welche Informationspakete sind da gegebenenfalls verfügbar? Dann sieht man auch sofort, war ein Unternehmen vielleicht schon mal in der Vergangenheit gehackt oder ne, ist es aktuell der Fall oder. Das sind Services, die würde ich auch durchaus empfehlen, sich mal anzuschauen zumindest. Und falls der eine oder andere Interesse daran hat, ich würde die jetzt nicht direkt in die Shownotes verlinken, weil ist schon ein bisschen Werbung, aber man kann mich auch so erreichen, dann kann ich es auch erzählen. Ansonsten, wie gesagt, das Dark Web ist nicht per se böse, wenn es die Notwendigkeit im Unternehmen dafür gibt. Natürlich wäre es klar erlaubt, aber bei uns ist das einfach nicht gegeben.
Sehe ich genauso. Gibt in der Regel keine Business-Notwendigkeit in Deutschland dafür. das zuzulassen, diese verschlüsselte Kommunikation. Ich finde es einen wichtigen Punkt vielleicht auch noch, wenn ich mich mit Entscheidern aus dem Mittelstand unterhalte, zu sensibilisieren im Vorfeld. Dieses Thema Schulung der Mitarbeiter, eben das, was wir heute machen, also einfach mal zu erklären, was ist das überhaupt, wie funktioniert das, warum ist das da, warum schaltet man es nicht einfach ab, wie verhalte ich mich im Zweifelsfall, wenn sowas passiert, also wo finde ich den Incident Response Plan, über den wir gerade gesprochen haben.
Sehr guter Punkt. Ich bin nämlich ein sehr großer Freund davon, die internen Schulungsvideos, die ja mittlerweile fast jedes Unternehmen für seine Mitarbeiter anbietet, mit
Natürlich.
Klicke nicht auf jede E-Mail, die du findest, die sollten durchaus ausgeweitet werden, um vielleicht auch mal solche Informationen, wo man sagt, okay, was passiert eigentlich, wenn was passiert? Warum darf ich nicht mir vielleicht bestimmte Browser nicht installieren? Warum sollte ich auch nie heutzutage nicht nur einem USB-Stick, der auf der Straße liegt und da Lohnabrechnung draufsteht, nicht als erstes in meinen Rechner stecken? Das wissen die meisten.
Ja.
Die wenigsten wissen, dass
Nö.
es auch ein Anschlusskabel sein kann.
Ja, bitte.
Je
Stimmt.
nach Gegebenheit kann man auch da Dinge unterbringen, die einem vielleicht schaden, weil wer sich zuletzt die USB-Sticks mal angeschaut hat, die sind winzig und die lassen sich problemlos in ein Kabel einbinden. Zumindest der Speicher.
Genau, und die.
Deswegen, also vielleicht einfach mal über diese Phishing-E-Mail, Hiobsbotschaft, Spiele-Videos mit Fragekatalog mal einen Tick weiterdenken und auch mal Dinge schulen, die darüber hinausgehen.
Super, du sprichst mir voll aus dem Herzen. Du weißt, das ist auch ein bisschen mein Herzensthema. Würde ich mich freuen, wenn wir auch darüber nochmal eine dedizierte Folge machen. Also auch hier wieder der Aufruf an die Zuhörer, wenn sie das hören und sagen, ja, sie möchten gerne mehr wissen, was es da vielleicht über, wie Waldemar es so schön beschrieben hat, Schulungsvideos mit Fragekatalog hinaus gibt, im Bereich Security Awareness, können wir sehr gerne mal eine eigene Folge, die dedizierte Folge dazu machen.
So, wir sind nun über unsere 30 Minuten hinaus,
Genau.
wobei wir sind
Ich
noch unter 40.
glaube. Und ich glaube, wir haben auch die wichtigsten Punkte angesprochen. Willst du noch mal in zwei Sätzen zusammenfassen, was du sagst, das sollte man aus dieser Folge unbedingt mitnehmen, was die wichtigste Erkenntnis ist für die, die zuhören?
Zwei Sätze oder so kurz, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Wir haben recht viel Information reingetan, aber ja, ein Incident Response Plan. Sollte jeder in der Tasche haben, sollte jeder definitiv sich schon mal Gedanken darüber gemacht haben. Es gibt kein Unternehmen, was nicht wichtig genug ist, um ange nicht angegriffen zu werden. Die Unternehmen existieren nicht. Das Dark Web, ja, es hat ein Schmuddel-Image, es ist aber nicht als solches böse. Und wenn es mal zu einem Angriff kommt, nicht in Panik geraten. Die richtigen Experten zur Seite holen, seinen Plan rausholen, Kommunikation aufrechterhalten und Behörden.
Perfekt. Ich hätte es nicht besser sagen können, weil immer tolle Zusammenfassung. Ich hoffe, Sie konnten als Hörer heute auch was mitnehmen. Geben Sie uns gerne ein Feedback auf jedem beliebigen Wege und dann freuen wir uns, wenn Sie in der nächsten Folge des Podcasts Sicherheitsfragen wieder einschalten.
Bis zum nächsten Mal.